Mit Max Bauer, hallo und guten Abend. Nach dem Volksentscheid in Berlin, Wohnungskonzerne enteignen, ist das rechtlich möglich? Das ist die Frage, die wir heute klären wollen, hier im SWR 1 Radioreport Recht.
Liebe Leute, macht mal Applaus für das Gespenst der Enteignung!
Klar mit Ja gestimmt für den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das haben die Berlinerinnen und Berliner am 26. September. Dafür, dass die großen Wohnkonzerne in Berlin, Deutsche Wohnen und Vonovia zum Beispiel, enteignet werden sollen. Das Ziel, über 200.000 Wohnungen sollen dem heißgelaufenen Berliner Wohnungsmarkt entzogen werden, um die Preisexplosionen zu stoppen. Wie die Lage auf dem Berliner Wohnungsmarkt ganz konkret aussieht, das hat mir die Juristin Anna Neuhaus geschildert. Sie ist aktiv bei der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen.
Ja, meine eigenen Erfahrungen auf dem Berliner Wohnungsmarkt sind ehrlich gesagt ziemlich ernüchternd, leider aber auch sehr sinnbildlich für die Erfahrungen ganz vieler Menschen hier. Es gibt einfach sehr wenig Angebot und das Angebot, was es dann gibt, ist einfach teuer und auch super schnell vergeben. Also hier zahlt man schon mal schnell 500 Euro für ein sehr kleines WG-Zimmer. Und an so ein WG-Zimmer kommt man eigentlich auch eher nur, wenn man schon gut vernetzt ist, ganz viele Freundinnen und Bekannte hat. Einmal war ich auf einer öffentlichen Wohnungsbesichtigung, da waren dann 300 Leute. Da schafft man es natürlich eigentlich nicht, sich durchzusetzen. Und die meisten Leute, die ich kenne, sind dann irgendwann auch gezwungen, aus dem Bezirk wegzuziehen, in dem sie verwurzelt sind. Und ja, solche Erfahrungen habe ich als weiße deutschsprachige Frau gemacht. Wenn man dann noch von Rassismus betroffen ist und auf dem Wohnungsmarkt auch strukturelle Diskriminierung erlebt, hat man es einfach noch deutlich schwieriger. Im Rahmen der Kampagne haben wir zum Beispiel hier in Neukölln auch ganz viel mit Menschen gesprochen, die in Restaurants oder Spätis arbeiten und die erzählt haben, dass sie seit Monaten oder sogar Jahren Wohnungen suchen, weil sie mit ihren 3 oder 4 Kindern in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnen und einfach nichts finden, was sie sich ansatzweise leisten können. Das ist für die Menschen natürlich auch eine große psychische Belastung und extrem frustrierend. Deswegen ja, muss sich jetzt sehr dringend ganz grundsätzlich was ändern auf dem Wohnungsmarkt und das wollen wir mit dem Volksentscheid erreichen.
Der Volksentscheid, er ist da. Mit ihm muss sich die Berliner Politik jetzt befassen, denn sie müsste den Volksentscheid umsetzen mit einem eigenen Vergesellschaftungsgesetz. Aber wäre diese Umsetzung rechtlich überhaupt möglich? Darüber habe ich mit Florian Rödel gesprochen, Juraprofessor an der FU Berlin. An ihn geht die Frage, ob so ein starker staatlicher Eingriff wie die Vergesellschaftung von vielen tausend Wohnungen überhaupt verhältnismäßig wäre.
Um das zu beantworten, muss man sich klar machen, was bei der Verhältnismäßigkeit ins Verhältnis gesetzt wird. Und das ist beim Artikel 15, auf den diese Initiative zusteuert, eben anders als bei den übrigen Grundrechten. Man kann es so ausdrücken, dass die Sozialisierung nach Artikel 15, da ist die Verhältnismäßigkeit zwar im Spiel, aber sie ist immer schon positiv beantwortet. Wenn Sie erlauben, führe ich es kurz vor. Ja, die Verhältnismäßigkeitsprüfung beginnt mit der Frage nach einem legitimen Zweck. Bei Artikel 15 ist es anders. Da nennt das Gesetz selbst den Zweck, nämlich zum Zweck der Vergesellschaftung. Der ist also schon mal da. Und dann fragt die Verhältnismäßigkeit nach Eignung, Erforderlichkeit und Angemessenheit. Eignung, was macht man denn? Man überführt es in Gemeineigentum oder andere Zwecke der Gemeinwirtschaft. Das bedeutet Vergesellschaftung. Wenn Sie Vergesellschaftung wollen, müssen Sie genau das machen und nichts anderes. Deswegen ist es geeignet und erforderlich. Und dann bleibt für die Angemessenheit eigentlich nichts mehr übrig. Was könnten denn die Wohnungsbauunternehmen da noch ins Feld führen, außer dass sie natürlich sehr viel Geld verlieren? Das weiß die Verfassung auch und spricht ihnen deswegen eine angemessene Entschädigung zu. Also die Verhältnismäßigkeit ist im Spiel, aber sie ist von der Verfassung immer schon positiv beantwortet. Wenn Sozialisierung stattfinden soll und kann, dann ist sie auch verhältnismäßig.
Wenn nun die Gegner von Sozialisierungen, von Vergesellschaftungen einwenden, es gibt ja trotzdem immer ein milderes Mittel. Also man könnte mehr Wohnungen bauen, man könnte die Preise irgendwie einfrieren, vielleicht über eine bessere Mietpreisbremse. Dann zieht dieses Argument juristisch aus Ihrer Sicht nicht.
Das ist ganz interessant, weil diese Argumente ja schon unter Artikel 14 eigentlich nicht ziehen. Das wird verkannt und da entsteht dann immer viel Rauch, der sich vom Bundesverfassungsgericht dann immer schnell auflöst. Aber hier kommt noch ein ganz anderer Punkt hinzu. Ich habe es eben schon angesprochen, das legitime Ziel, um das es unter Artikel 15 bei der Sozialisierung geht, ist die Sozialisierung selbst. Sicherlich ist es so, dass die Initiative aufgekommen ist angesichts des Mangels an bezahlbarem Wohnraum und das gehört irgendwie zur staatlichen Verpflichtung der Daseinsvorsorge und ist deswegen auch ein öffentliches Interesse. Aber die Initiative zielt eben auf etwas anderes. Sie sagt nicht, wir wollen vor allen Dingen mehr bezahlbaren Wohnraum, sondern sie sagt letztlich, wir wollen nicht mehr, dass mit Wohnen Geld verdient wird. Also wir wollen die Wohnungen dem Markt entziehen. Und deswegen passiert das nicht unter Artikel 14 als Enteignung, sondern es passiert unter Artikel 15 als Sozialisierung. Und da stellen sich Fragen nach Erforderlichkeit eben überhaupt nicht mehr. Denn um zu sozialisieren, müssen Eigentumstitel verloren werden. Punkt.
Herr Rödel, ich habe jetzt von Ihnen gelernt, dass sozusagen die Sozialisierung, die Vergesellschaftung was ganz Eigenes ist. Das heißt, dass es der Initiative vor allem darum geht, wie Sie sagen, möglichst viele Wohnungen in Berlin vollkommen dem Markt zu entziehen. Das ist was anderes als sozusagen eine klassische Enteignung. Es ist ein anderes Ziel, eine Umgestaltung irgendwie auch dieses Berliner Wohnungsmarktes. Trotzdem steht auch im Artikel 15, also bei der Vergesellschaftung drin, dass die betroffenen Konzerne ja entschädigt werden müssen. Wie ist das denn? Was für Rechtsprobleme stellen sich da?
Der Artikel 15 nimmt auf die Entschädigungsregelung in Artikel 14 Bezug, aber mit dem Wörtchen entsprechend. Das heißt, es soll eine Entschädigung geben, die soll auch angemessen sein. So viel erfahren wir aus dem Text. Aber die Maßstäbe für die Angemessenheit verschieben sich, also die ändern sich, je nachdem, ob ich eine Enteignung vornehme oder ob ich eine Sozialisierung vornehme. Ich will es mal so klar machen. Wenn Sie eine klassische Enteignung vornehmen, dann brauchen Sie als Staat eben ein Grundstück, um eine Autobahn zu bauen. Und dieses Grundstück verkauft Ihnen der Zuständige aber nicht, denn er möchte gerne weiter damit sein eigenes Geld verdienen, weil das vielleicht vermietet oder was auch immer es nutzt. In diesem Fall hat der Staat überhaupt nichts dagegen, dass der Gegenüber ein Eigentum an so einem Grundstück hat. Es war auch bisher völlig in Ordnung, dass er damit Geld verdient und es wäre auch künftig in Ordnung gewesen, dass er damit Geld verdient. Leider braucht der Staat jetzt dieses Grundstück für die Autobahn und deswegen muss er es ihm jetzt verkaufen und ist er nicht willig, dann braucht er Gewalt, also dann nimmt er Enteignung und bezahlt es ihm aber. Also Enteignung ist Zwangskauf, sagen wir. Bei der Sozialisierung ist es anders. Bei der Sozialisierung heißt es, bis hierher hast du Geld verdient damit unter Marktbedingungen. Aber wir registrieren, das ist keine gute Art der wirtschaftlichen und sozialen Ordnung. Und deswegen entziehen wir jetzt dir diesen Eigentumstitel, weil wir damit grundsätzlich Probleme haben, dass du und wie du damit Geld verdienst. Und deswegen gibt es eigentlich den Grundsatz unter Artikel 14, wenn es um Enteignungen geht, braucht man gute Gründe, um vom Verkehrswert abzuweichen. Unter Artikel 15 braucht man gute Gründe, um von null sich auf den Verkehrswert zuzubewegen.
Das heißt, Sie würden eben auch nicht diesen Schätzungen zustimmen der Kritiker, dass es 36 bis 40 Milliarden Euro kosten würde, diese Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne in Berlin, sondern eher ja unter 10, um die 10 Milliarden Euro.
Absolut. Also genau diese paar 30 oder 40 Milliarden Schätzung bezieht sich ja eben auf den Verkehrswert, während die Alternativen versuchen, den Wert von ungefähr 10 Milliarden damit zu begründen. Wir entziehen das ja aufgrund der Funktion, die der Boden im großstädtischen Raum für das Wohnen hat. Und deswegen geben wir ihm diese Funktion, bezahlbaren Wohnraum darzustellen und schauen, was wir dann aus den Mieten als Entschädigung finanzieren können. Und das sind dann eben so 8 bis 10 Milliarden, ist eine Begründung, die mich für die Angemessenheit sehr überzeugt.
Das sagt der Berliner Rechtswissenschaftler Florian Rödel. Rechtliche Hindernisse für die Umsetzung des Berliner Volksentscheids für die Vergesellschaftung großer Wohnbestände sieht er wegen Artikel 15 Grundgesetz nicht. Das ist aber nicht die einzige Ansicht. Christian Neumeier, ebenfalls Rechtswissenschaftler in Berlin, Assistent am Lehrstuhl für öffentliches Recht und Finanzrecht der Humboldt-Universität, hat auf eine Besonderheit der Rechtslage in Berlin aufmerksam gemacht. Anders als in den meisten Bundesländern gibt es in Berlin nämlich keinen Artikel in der Landesverfassung, der Vergesellschaftungen ausdrücklich erlaubt. Das Privateigentum sei daher in Berlin besser geschützt als sonst, vor allem gegen Vergesellschaftungen. Das Grundgesetz würde diese Sonderregel auch ausdrücklich anerkennen, so Christian Neumeier.
In Artikel 142 nämlich wird bestimmt, dass die Landesgrundrechte weitergehen dürfen als die Grundrechte des Grundgesetzes. Das bedeutet, die individuelle Freiheit darf in den Landesverfassungen weiter geschützt werden als auf der Ebene des Grundgesetzes. Und das Grundgesetz nimmt sich also selber an dieser Stelle durch Artikel 142 zurück und sagt, die Landesverfassungen können da andere Regelungen treffen. Und viele Landesverfassungen haben das nicht getan. In 14 Landesverfassungen ist die Vergesellschaftung vorgesehen. Aber zwei Landesverfassungen, Berlin und Thüringen, haben eine andere Regelung getroffen und die Vergesellschaftung nicht vorgesehen.
Das hieße für den Volksentscheid, es ist jetzt nicht nur ein Gesetz in Berlin nötig, es müsste zusätzlich noch die Berliner Verfassung geändert werden. Erste Möglichkeit, oder es bräuchte auf Bundesebene ein Bundesvergesellschaftungsgesetz. Beides politisch eher schwer machbar und beides auch rechtlich nicht nötig, wendet Florian Rödel von der FU Berlin ein.
Artikel 15 besagt, der Eigentumsschutz der Verfassung darf nicht so verstanden werden, dass er gegen Sozialisierungen sperrt. Und das gilt natürlich für Bund und für alle Länder. Also selbst wenn man zu dem Ergebnis käme, der Berliner Landesverfassung wollte Sozialisierung nicht, würde Artikel 15 immer noch besagen, als Maximalgarantie, wir schützen das Eigentum bundesweit, nicht weiter als ich Grundgesetz das vorsehe. Das heißt, wir schützen es nicht vor Sozialisierung. Insoweit bleibt es dabei, Bundesrecht bricht Landesrecht.
Der Artikel 15 Grundgesetz. Er wurde bisher noch nie angewendet. Auch deshalb wird die Vergesellschaftung rechtlich intensiv diskutiert. Wichtig ist, Artikel 15 ist rechtliches und politisches Neuland und Vergesellschaftung ist nicht Verstaatlichung. Das betont Tim Wiehl, ebenfalls Rechtswissenschaftler an der HU Berlin.
Ja, Vergesellschaftung und das wird in der Diskussion auch für meinen Geschmack sehr oft durcheinandergebracht, ne, mit der Verstaatlichung, also indem beispielsweise die DDR beschworen wird und sowas, ne? Also Artikel 15 führt uns geradewegs irgendwie in DDR-Verhältnisse, wenn man den jetzt sozusagen konsequent irgendwie mal umsetzen würde. Das ist aber nicht der Fall, denn diese Vergesellschaftung ist alles andere als DDR oder Staatssozialismus. Diese Vergesellschaftung bedeutet letztlich die Überführung von Gütererwirtschaftung, also Wirtschaftsbereichen, in einen dritten Sektor, also einen gesellschaftlichen, man könnte auch heute sagen zivilgesellschaftlichen Sektor, also letztlich einen Bereich der Wirtschaft, der weder vom freien Markt mit seinem Profit- oder Renditeprinzip noch vom Staat mit seiner Gemeinwohlorientierung beherrscht ist, sondern von der Gesellschaft, die sich selbst organisiert und die nach ihren Bedürfnissen wirtschaftet. Also das Vorherrschende ist eigentlich, oder worum es bei der Vergesellschaftung im Kern geht, ist eine Orientierung an menschlichen Bedürfnissen oder Bedarfen statt sozusagen am Profit.
Gemeinwirtschaftliche, zum Beispiel genossenschaftliche Verwaltung von Wohnraum statt Profitorientierung. Um dieses wichtige Ziel gehe es jetzt in Berlin, so Tim Wiehl. Auch wenn Vergesellschaftungen für die Wohnungskonzerne natürlich ein starker Freiheitseingriff seien.
Und das kann man nicht wegdiskutieren. Das ist aber sozusagen eine Umgestaltung der Eigentumsordnung, die ja vom Staat eigentlich ständig gemacht wird. Also der Staat gestaltet die Eigentumsordnung. Das ist nichts Neues, das ist nichts Revolutionäres. Also deshalb Freiheitseinschränkungen von einigen wenigen, ja, aber Freiheitsgewinn für ganz viele andere auch ja.
Freiheitsgewinn für viele, die eine bezahlbare Wohnung suchen. Artikel 15 Grundgesetz macht die Vergesellschaftung von Wohnkonzernen möglich, so Tim Wiehl von der HU Berlin. Und vielleicht ist das Wichtigste an Artikel 15, dass das Grundgesetz selbst, weil es die Vergesellschaftung rechtlich möglich macht, auch die politische Debatte um gerechtere Wohnverhältnisse immer wieder anstößt. Ja, und das war er schon, der SWR1 Radioreport Recht zum Thema nach dem Volksentscheid in Berlin. Wohnungskonzerne enteignen, ist das rechtlich möglich? Mein Name ist Max Bauer, ich sag Danke fürs Zuhören. Und ich weise Sie darauf hin, dass Sie den Radioreport Recht auch als Podcast abonnieren können, überall, wo es Podcasts gibt.